Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir sind ja mal wieder am Mikrofon, kann man mal sagen, nachdem es leider noch nicht so ganz funktioniert hat in dieser Saison, aber aufgrund von beruflichen Verflechtungen ist es leider nicht ganz so einfach, deswegen sind wir gerade so ein bisschen auch ein Zwei-Mann-Team. Mit bei mir natürlich auch wieder der ganz herzlich geschätzte Kollege Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian, schön, dass wir es mal wieder schaffen. Und ich glaube, es gibt einiges zu besprechen, weil ich finde die Bundesliga-Saison bisher wirklich, wirklich großartig.
Damit nimmst du eigentlich meinen Einstieg weg, denn genau das wollte ich nämlich auch sagen. Also es ist wirklich unheimlich spannend. Wir haben kein Team mehr, verlustpunktfrei, Platz 8 und Platz 1, 10, gerade mal 3 Pünktchen. Also von daher, diese Bundesliga-Saison ist ja wieder absolut verrückt, so verrückt noch wie auch in den letzten Jahren, aber irgendwie nochmal so eine Schippe draufgelegt. Einzig Potsdam hat bisher noch keine Punkte gewonnen, aber das können wir damit sich halt auch einmal beschäftigen, warum sie da nicht ganz so gut sind. Aber Robin, lass uns oben anfangen. Von der Tabellenspitze grüßt mal wieder die MT Melsung. Die sind ja immer schon mal wieder gut reingekommen in die Saison. Die Frage bei denen ist halt immer, wie lange können sie es halten? Zumal jetzt natürlich auch mit Mo Damul ein ganz, ganz wichtiger Spieler erstmal ausfallen wird.
Ja, absolut. Also die MT Melsung überzeugt und ja, überrascht auch so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass wir sie jetzt nach 8 Spieltagen da ganz oben gesehen haben als alleiniger Tabellenführer. Eingespielte Truppe, den Abgang von Ivan Martinovic echt gut weggesteckt. Julius Kühn, gerade Deines Christopans, gut eingestiegen, aber du hast es schon angesprochen. Mo Damul, der ja für die GWD Minden in der letzten Saison der GWD Minden in der Bundesliga groß aufgespielt hat, hat sich jetzt schwer verletzt. Und ja, damit wird die Breite des Kaders für Melsungen gerade bei einer langen, kräftezehrenden Saison natürlich schon wieder ja in Frage gestellt. Aber bisher haben sie es gut gehalten und endlich mal positiv überrascht. Aber das haben sie uns ja auch schon immer mal wieder zum Saisonauftakt. Und dann ging relativ schnell zur Mitte der Saison auch schon wieder die Luft aus. Ich bin mal gespannt, wie es sich diese Saison darstellt, aber ja, starke Spiele abgeliefert, muss man ganz einfach sagen. Und überzeugende Spiele gewonnen mit wirklich überzeugenden Auftritten, aber jetzt auch bewiesen, dass sie auch enge Spiele können. Und in Leipzig, das sah ja nach einem guten Kampf aus und das sah auch vor allen Dingen danach aus, dass die Mentalität in der Mannschaft stimmt, was in Melsungen ja auch immer mal wieder ein Thema war, würde ich behaupten.
Auf jeden Fall, also das war mit Sicherheit nicht immer alles reibungslos, was verlaufen ist, aber es sieht wirklich sehr gut aus. Ich finde auch vor allen Dingen, ja, als Ersatz der Enderlein auf halb rechts, finde ich, der macht das echt gut, muss ich sagen. Also ich war so ein bisschen skeptisch, als ich so seinen Namen gehört hatte und so, aber hat sich da echt gut reingefuchst, auch relativ schnell von, ist auch wirklich eine gute Entlastung auch für Christopans. Der natürlich auch manchmal wieder so ein bisschen so Würfe mit dabei hat, die ja so typische Schmeißerdinger sind, aber es funktioniert bisher sehr gut. Die Torhüter sind natürlich wieder überragend, Simic ist natürlich immer wieder schon in Topform, also ja, was soll man sagen, verdient aktuell an der Spitze, auch wenn es natürlich mit Mo Damul natürlich erstmal schauen muss, ob da noch ein Ersatz kommt. Das wurde ja wohl der Name Jakob Hollen wohl mal in den Raum geworfen, aber der soll ja bei Berlin im Gespräch sein. Muss man mal schauen, ob da noch was kommt bis zum Ende der Transferperiode im Februar ist das ja, genau.
Ja, es scheint zumindest weiterhin der Fall zu sein, dass in Melsungen unbegrenzte finanzielle Mittel herrschen, wenn Spieler wie Jakob Holm diskutiert werden, der sicherlich in Paris auch kein Handgeld mal eben so mitnimmt, sondern sicherlich auch ein gutes Gehalt fordern wird. Aber ja, du hast schon gesagt, die Berliner sind natürlich da auch interessiert, aber die Power auf dem Transfermarkt, die darf man bei Melsungen nie unterschätzen, ne? Es kursiert ja auch immer weiter oder kursierte zuletzt ja auch das Gerücht deiner Rückkehr von Johannes Goller. Das ist natürlich auch mit hohem finanziellen Aufwand verbunden. Und ja, wir wissen einfach aus den letzten Jahren, dass Melsungen doch recht zahlungskräftig ist.
Ja, das ist doch das nächste Gerücht, was da rumspielt. 2026 soll Goller wohl mit Auslaufen des Vertrages in Flensburg nach Melsungen kommen. Ich meine, die Gerüchte gibt es ja schon irgendwie immer, weil ja auch natürlich Goller ein Melsunger Jung ist und natürlich auch da seine Heimat hat. Also von da ist es mit Sicherheit nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht eines Tages wieder mal für die MT auflaufen wird. Ob das jetzt wirklich 26 ist, wage ich mal ein bisschen zu bezweifeln. Aber ich meine, wenn die MT sich dermaßen weiterentwickelt und natürlich dann für ihn die Chance besteht, auch da Champions League oder auch um die Meisterschaft mitzuspielen, wieso nicht, aber das wird man natürlich mal insgesamt einfach abwarten müssen, wie das da insgesamt weitergeht, aber ja, bisher, wie gesagt, Melsung, eine der ganz positiven Entdeckungen und vielleicht auch die Nummer zwei dahinter dann direkt mit der TSV Hannover Burgdorf. Ich glaube, wenn man gesagt hätte vor der Saison, dass Melsung vor Hannover nach 8 Spieltagen dort steht, ich glaube, man hätte ganz viel Geld gewinnen können, weil klar, die waren natürlich immer hoch gewettet, aber dass sie vor den Top-Teams aus Magdeburg, Berlin, Kiel und Flensburg oben stehen, damit haben wir noch, glaube ich, nicht gerechnet, Robin.
Auf keinen Fall. Damit haben wir definitiv nicht gerechnet, aber was wir jetzt einfach mal wirklich sehen, ist, wie viel es wert ist, wenn du eine eingespielte Truppe auf dem Parkett hast. Die Hannoveraner, die spielen seit ja einigen Jahren, vielen Jahren zusammen, haben viel Arbeit jetzt investiert mit Christian Prokop als Trainer. Das Team ist eigentlich immer größtenteils zusammengeblieben, kluge, gute Verstärkungen gemacht und die Top-Spieler, die wir da sehen, gerade die deutschen Nationalspieler, Renas Uschins und Justus Fischer funktionieren einfach unglaublich gut. Renas Uschins spielt eine Saison von einem anderen Stern. Also der knüpft einfach an seine Olympialeistungen nahtlos an. Mario Steinhauser dürfen wir nicht vergessen hier zu erwähnen. Letzte Saison schon wirklich gute Ergebnisse, also gute Performance geliefert und jetzt auch wieder mit wirklich guten Quoten, vielen Toren, übernimmt Verantwortung und da wächst eine Truppe zusammen, die echt Spaß macht und ich finde, es macht unglaublich Bock, Hannover zuzuschauen.
Ja, absolut. Also ich meine, Uschins nach 8 Spielen 70 Hütten. Alter, was ist das bitte? Ich weiß nicht, was der macht. Das ist verrückt. Das ist einfach gar nicht aufzuhalten. Ja, von Gackheim. Also wirklich. Und eine Quote 70%. Ich sag's ungern, aber das ist schon ein bisschen Matthias Gitzel-like, was Uschins da gerade zeigt. Also, das muss man auch mal gnadenlos anerkennen, dass er gerade wie von einem anderen Stern einfach spielt. Da bin ich absolut bei dir. Das ist berauschend und hat noch 23 Assists, kommt auch noch dazu, das hast du auch nicht vergessen, dass er auch noch Bälle vorbereitet und ja, er trägt genauso wie Steinhauser und natürlich auch Justus Fischer, der es auch überragend macht, ne? Auch da Wurfquote 88% für einen Kreisläufer, also da sind zwei Jungs gerade wirklich richtig on fire. Also das ist natürlich sehr, sehr gut.
Definitiv, also wie gesagt, dieses Eingespieltsein und es ist natürlich auch ein Faktor, den wir nicht vergessen dürfen, die Tatsache, dass da ein Joel Bierleben natürlich auch nochmal Qualität im Tor gebracht hat. Ganz einfach. Also der steigert das Niveau da auch nochmal signifikant in meinen Augen und hat auch wieder zu alter Form zurückgefunden. Ne? Joel Bierleben nicht umsonst auch im Kreise der Nationalmannschaft ja gewesen, wieder ein Kandidat und ja, das bringt Hannover auch nochmal richtig weit nach vorne. Aber ich möchte, wie gesagt, also nicht außer Acht lassen, die Arbeit von Christian Prokop, die muss da einfach gelobt werden. Ich finde, dass der da echt einen super Job macht.
Ja, absolut. Ich meine, es gab jetzt wieder die Diskussion in unserer Abwesenheit, ob er nicht Nationaltrainer wieder werden wird, hat sich ja selbst so ein bisschen ins Gespräch gebracht. Und wenn ich einen Rat ihm geben dürfte, bleib an Hannover. Also du wirst da absolut glücklich und kannst wirklich dein Spiel runterspielen. Das sieht man, wie viel Spaß das macht, ihm mal zuzuschauen mit der Mannschaft, mit den Spielern. Das ist seine Philosophie, das ist seine Truppe und ja, es funktioniert ja eindrucksvoll. Ich meine, die haben mal eben die SG Flensburg-Handewitt besiegt und das war schon wirklich eine echt starke Performance von der gesamten Mannschaft. Also das war wirklich richtig, richtig gut.
Ja, absolut. Kontrolliert, abgezockt, trotz des noch jungen Alters der einzelnen Leistungsträger ist das viel, viel Selbstvertrauen. Wenn sie das aufrechterhalten können, dann bleiben sie lange mit oben mit dabei, weil auf der Welle da zu schwimmen, das kann lange anhalten. Und ja, der Sieg gegen Flensburg, das war ja ein frühes Meisterstück, also nicht Meisterstück im Sinne von, sie gewinnen jetzt die Meisterschaft, ne? Wir dürfen ja auch nicht nur vergessen, ne, dass sie die Flensburger geschlagen haben, die Füchse haben sie auch geschlagen in eigener Halle. Also das kommt ja auch noch dazu. Also die Hannoveraner hatten jetzt auch nicht nur Fallobst in den ersten 8 Tagen vor der Flinte, sondern mussten sich da schon auch gut strecken für diesen extrem guten Saisonstart. Und das haben sie eindrucksvoll gemacht.
Ja. Eins ist ein bisschen dieses Unentschieden, ne? Das 32-32 in Hannover, das trübt so ein bisschen den Eindruck, finde ich. Da haben sie echt schwer getan. Aber ansonsten war das bisher wirklich eine Saison, ja, auf der man absolut aufbauen kann aus Hannoveraner Sicht. Und ich glaube, das ist ja ganz, ganz positiv. Und man merkt halt einfach, dass dort etwas entsteht, etwas zusammenwächst. Und ja, wieso nicht, dass man da mal ganz oben mit anklopft und vielleicht dann möglichst lange der vermeintlichen großen Konkurrenz aus Magdeburg, Berlin, Kiel und Flensburg lange Nase zu zeigen. Also von daher, ich glaube nicht, dass da ein großer Einbruch kommt. Mal gucken, ob sie es dann wirklich so auf Dauer so auch halten können. Klar, wenn da mal Verletzungen reinkommen, wird es mit sich ein bisschen schwierig, aber aktuell macht das ganz, ganz viel Spaß auf jeden Fall.
Ja, man muss halt gucken, was passiert in der zweiten Saisonhälfte. Ne? Du hast halt immer diese Situation im Handball, du hast im Januar das große Turnier und da werden einfach die Karten dann danach immer neu gemischt, ne? Weil diese krasse Belastung dann, die dann im Januar nochmal auf die Topspieler einprasselt, gerade in Renas Uschlins zum Beispiel, der scheint jetzt die Olympischen Spiele wahnsinnig gut weggesteckt zu haben und daraus Rückenwind mitgenommen zu haben, was natürlich auch nur logisch ist, ne? Also wenn du mit einer unerwarteten Silbermedaille nach Hause kommst, dann schwebst du einfach auf dieser Euphoriewelle weiter, hast das Selbstvertrauen, aber jetzt warten wir mal ab, müssen wir abwarten, was im Januar passiert, ne? Wir reden jetzt gerade Anfang November, also so weit weg sind wir gar nicht mehr, ne? Wir reden nur noch von 2 Monaten, dann ist erstmal wieder Pause und ja, da muss dann geguckt werden, wie kommt man aus dieser internationalen Turnierpause zurück.
Ja, das wird man natürlich dann sehen, wenn dann mal so diese erstes Durchatmen so ein bisschen ist, was natürlich auch gerade für die großen Teams, die jetzt ja wirklich auch, ne, im Stress sind, europäisch zu spielen, Bundesliga zu spielen, das natürlich auch gerade einen echten Termin hat für einige Mannschaften. Deswegen macht es auch diesen Erfolg von Melsung vielleicht nochmal eindrucksvoller, denn obwohl sie ja diese ungewohnte Belastung haben, sind sie ja wirklich auch, ja, sehr, sehr stark bisher unterwegs, also lassen sie wirklich kaum Federn, zeigen auch international gute Leistungen, also von daher ist es nochmal ein Stück mehr Anerkennung eigentlich, die sie dort verdient haben, die Nordhessen, was sie da aktuell leisten. Und kann man wirklich nur sagen, Chapeau vor dem, was dort Roberto Garcia-Barondo aufgebaut hat. Ähnlich wie Christian Prokop in Hannover. Das sind zwei Mannschaften, die wirklich harmonieren, die gute Leistung zeigen, die gute Einzelspiele mit dabei haben, starkes Torwart-Duo. Also von daher werden das zwei Mannschaften sein, mit die wir auch in den nächsten Wochen mit Sicherheit ganz, ganz viel Spaß dran haben werden. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und schauen auf weitere Teams, unter anderem ein weiteres Überraschungsteam, was mit Sicherheit Robin und mich auch freuen wird, aber das vielleicht mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir sind zurück hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen drüber reden, ja, über das vielleicht größte Überraschungsteam. Ich meine, Melsung, Hannover sind mit Sicherheit große Überraschung, aber dass der TBV Lemgo-Lippe den besten Saisonstart seit, ich glaube, 10 oder 12 Jahren hat und jetzt immer noch auf Platz 6 dasteht, Robin, das war jetzt so nicht zu erwarten. Daheim haben sie gegen Leipzig gewonnen, haben jetzt auch am Wochenende gegen die Rhein-Neckar-Löwen daheim gewonnen. Also der TBV ist oben mit dabei.
Der TBV ist ganz oben mit dabei. Das sieht großartig aus. Wir reden hier von 12-4 Punkten nach 8 Spieltagen. Gleiche Bilanz wie der THW Kiel, gleiche Bilanz wie der Berliner und ein besserer Start als zum Beispiel von den Flensburgern, die wir viel, viel höher zum Beispiel eingeschätzt haben. Da gehen wir aber gleich auch noch drauf ein. Und beim TBV muss man echt sagen, ne, wir reden hier von einem Neuzugang, der wirklich Impact hat, nämlich Konstantin Möstl. Aber der ist natürlich auch mit das Gesicht dieses unglaublich starken Saisonstarts. Ne? Also die Quoten, die er zeigt, die sind schon, boah, wirklich, wirklich stark. Er hat sich jetzt das erste Mal gegen die Rhein-Neckar-Löwen eine Auszeit gegönnt. Da habe ich schon gedacht, boah, das Spiel war ja lange ausgeglichen, bis Mitte der zweiten Halbzeit. Und dann kam aber Kastelic rein und wurde dann auf einmal zum Matchwinner. Vorher aber Möstl, boah, 1A-Performance. Der ist sofort eingeschlagen in der Bundesliga. Und ja, macht natürlich total Spaß, den Lemgoern zuzuschauen, ne? Wenn man da irgendwie so ein bisschen mit Lokalkolorit, wie es bei uns beiden der Fall ist, noch so ein bisschen draufschaut und dranhängt. Ja, es ist großartig. Und ich muss sagen, ne, nach dem Auftakt in die Saison, ne, habe ich das nicht gesehen, weil die werfen ja zu Hause am ersten Spieltag 20 Tore gerade mal gegen Melsung. Da habe ich schon wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, boah, jetzt erwischt es sie vielleicht mal. Diese Saison wird zäh, aber dann in Gummersbach direkt so ein super schweres Auswärtsspiel gewonnen und dann stark gespielt gegen die ganzen Konkurrenten im Mittelfeld beziehungsweise unteren Drittel. Dann haben sie Wetzlar geschlagen, recht überzeugend, haben dann gegen Hamburg zwar wieder verloren, aber dann hinten dann diese Siegesserie von 4 Siegen in Folge jetzt gestartet mit einem Sieg gegen Leipzig. Das ist stark. Also in Bietigheim sich überhaupt nichts anmerken lassen, ja, und dann jetzt die Krönung des Ganzen gegen den ersten absoluten, ja, Top-Gegner, würde ich mal sagen, eben gegen die Rhein-Neckar-Löwen, da dann in so einem Crunch-Time Situation eben die Oberhand behalten und das finde ich schon wirklich stark. Also gefällt mir. Tim Sutton, darf ich es dritten Frühling nennen, weil den zweiten hat er eigentlich schon hinter sich. Ey, geiler Führungsspieler im Moment. Das macht so viel Spaß, ihm zuzusehen. Wurde ja sogar auch gemunkelt, ob er nicht wieder einen Anruf von Alfred Gislason bekommt. Hat er jetzt nicht bekommen, kann ich auch total verstehen, weil Alfred Gislason damit, sage ich mal, seinen Kurs weiterfährt. Und das ist auch richtig, aber die Quoten von Tim Sutton im Moment sind auch wirklich, wirklich stark und macht total Spaß, dazu zu schauen. Und die Mannschaft reift da wieder heran und wird natürlich auch wieder attraktiver für spannende Neuzugänge zur nächsten Saison dann schon, wenn du jetzt dich auf den Weg begibst, so eine Saison hier hinzulegen. Aber gut, nach 8 Spieltagen würde ich erstmal noch nicht zu euphorisch werden, aber eine gute Duftmarke gesetzt.
Ja, das bin ich auch bei dir. Also ich finde auch, der Auftakt war sehr, sehr gut. Klar, das Melsungsspiel sei jetzt mal hingestellt. Ich glaube, gegen Melsung kann man derzeit auch verlieren. Klar, mit der Leistung offensiv war es schon so ein bisschen okay, was passiert. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil natürlich Nemgord gegen Mannschaften gespielt, wo ich sage, okay, hey, das sind so Mannschaften, die so ungefähr auf dem ähnlichen Niveau sind. Ne? Du hattest Wetzlar, du hattest die Hannoveraner, du hattest Bietigheim, du hattest Stuttgart, so alles so Teams, wo ich sage, okay, wenn du in deinem stabilen Mittelfeld mitspielen willst und vielleicht ein bisschen oben anklopfen willst, musst du gewinnen. Gut, die Niederlage gegen Hamburg war ein bisschen bitter. Dass sie Gummersbach geschlagen haben, war schon ein bisschen überraschend, war aber natürlich auch in der Phase, wo Gummersbach dann auch schon ein, zwei Verletzungsschocks hatte, sodass man auch schon noch durchaus nicht überraschend war, dass man da vielleicht gewonnen hat, weil sie da so einfach ein bisschen dann sich neu sortieren mussten bei Gummersbach. Aber dass man dann daheim gegen Leipzig schlägt und vor allen Dingen jetzt das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, das hat mich dann nochmal so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ist es doch nicht nur so ein kleines Aufbauen, sondern da wirklich was entsteht. Und das ist schon wirklich sehr, sehr gut zu beobachten. Du hast die Erfolgsgründe genannt. Für mich, bin ich ganz ehrlich, sieht Tim Sutton eher rein als Philipp Weber. Aber gut, da kann man auch fleißig drüber streiten. Ihr alle kennt, die in dem Podcast länger hören, meine Meinung zu Philipp Weber. Guter Spieler, aber kein Nationalspieler. Also dieses Spiel gegen die Neckarlöwen, das fand ich, es war wirklich Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil sie auch wirklich konsequent waren. Also ich meine, wenn du das Torwart-Duo anguckst bei den Löwen, ist ja kein Fallobst, was da stirbst. Aber die hatten überhaupt gar keine Chance irgendwie, sind kaum mal an den Ball angekommen. Also das war wirklich richtig, richtig gut vorbereitet, richtig stark gespielt und ja, verdient daheim gewonnen. Und man hat so ein bisschen Eindruck, dass da in Lemgo gerade wieder so eine kleine, so eine kleine Festung entsteht. Klar, natürlich die Melsung verloren, aber jetzt 4 Heimsiege in Folge. Mal gucken, was da vielleicht gehen könnte. Aber natürlich jetzt die nächsten Wochen werden schwer. Ne? In Magdeburg, in Flensburg, dann musst du noch daheim gegen Hannover, dann musst du nach Berlin. Also das wird jetzt bis Dezember, bis Weihnachten werden das schon einige echte Brocken, die da auf die Lemgo zukommen, wo wir dann natürlich genau sehen werden, Robin, wie gut ist der TPV schon wirklich?
Ja, total. Also wenn wir dann um Weihnachten, kurz vor Weihnachten rum nochmal sprechen, wenn sie aus den Spielen, die bis dahin noch kommen, vielleicht noch 3 bis 4 Punkte holen, sage ich mal, ne, dann reden wir von einem wirklich richtig, richtig sensationellen Start. Weil gegen solche Klopper, wie die du sie gerade genannt hast, da musst du dich dann beweisen. Aber gegen die Rhein-Neckar-Löwen ist der Grundstein gelegt. Jetzt haben sie dieses Gefühl mitgenommen und warum nicht auch eine Überraschung gegen nicht solide wirkende Kieler für mich mal auf die Platte bringen.
Ja. Zum Beispiel. Wieso nicht? Also wie gesagt, die Möglichkeiten sind definitiv da. Doch die Flensburger sind ja auch noch nicht bisher schadlos geblieben. Lass uns vielleicht auch noch auf die Flensburger schauen. Robin, für mich so ein bisschen so, echt tolle Spiele teilweise gezeigt, aber auch teilweise Leistung, wo ich mir frage, ist das Team wirklich besser geworden in der Offseason oder ist es nicht genau dasselbe Flensburg wie letztes Jahr, wo du gute Ansätze siehst, aber es dann doch in den entscheidenden Momenten dann immer wieder zu unnötigen und auch dummen Fehlern kommt. Gerade in den Duellen mit den Top-Mannschaften, ne, haben sie ja auch eigentlich nur einen einzigen Punkt geholt. Sie haben nur gegen Gummersbach einen Punkt geholt, ansonsten haben sie daheim gegen Magdeburg verloren, in Hannover verloren, genau. Da kann man sich schon auch fragen, ist Flensburg wirklich besser geworden?
Ja, es ist schon überraschend. Also gerade dieses Unentschieden in Gummersbach verwundert schon am 5. Spieltag. Ne? Da hatte Gummersbach dann auch schon doch Personalsorgen und hat sich da, da haben sich die Flensburger unklug angestellt. Und dann, wenn du, also das klar ausgegebene Ziel ist die Meisterschaft der Flensburger. Und wenn du dann 5 Verlustpunkte dir holst gegen Gummersbach, Magdeburg und Hannover, ist es einfach, das ist einfach zu viel so. Also ne, gegen Magdeburg, das darf passieren, aber gegen Gummersbach und Hannover, da müssen Siege her mit dem Kader. Punkt. So, und dann sehe ich persönlich jetzt gerade in diesen engen Spielen nicht so die Weiterentwicklung und diesen letzten Willen, dieses Gierige. Das fehlt dann so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob man sich auf der Qualität im Kader nicht irgendwie so ein bisschen ausruht. Dann habe ich so ein bisschen das Gefühl immer.
Ja, kann vielleicht in der Tat so ein bisschen so ein Thema sein irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also es ist wieder das Problem natürlich, dass wir Johan Hansen halt dann auch wieder so ne, Tage halt hat, wo er mal so ist. Lasse Möller, die Quote ist auch, sage ich mal, so ausbaufähig. Und ich finde halt irgendwie, dass irgendwie Jim Gottfriedsson irgendwie so ein absoluter Fremdkörper im Flensburger Spiel. Ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist, ist es aber irgendwie so richtig Klick gemacht hat es zwischen ihm und Nikolai Griekau bisher noch nicht, finde ich.
Also, was ich so ein bisschen als Problem sehe, ist, wir reden ja von bei Püttlik, Kierke Löcke, Larsen, Lukas Jürgensen und Emil Jakobsen von einer extrem starken dänischen Achse. Ich würde Lasse Möller vielleicht sogar noch mit dazu zählen, wobei der ja in der Nationalmannschaft keine Rolle spielt so wirklich, aber diese dänische Achse lebt vom Tempospiel, lebt von diesem schnellen, überfallartigen Handball, 1-gegen-1, schnelles Tempo, und ein Mittelmann wie Jim Gottfriedsson in der aktuellen Karrieresituation und in dem Karrierestand, den er aktuell hat, weiß ich nicht, finde ich persönlich, hemmt ein bisschen dieses Spiel. Und du siehst es daran, dass Mats Mensah-Larsen auch viel mehr Spielanteile im Moment bekommt als Jim Gottfriedsson. Und dementsprechend gehe ich da voll mit dir. Ich sehe Jim Gottfriedsson dem Spielstil von Nikolai Griekau nicht so ganz zusagend. Und da ist einfach eine Schwachstelle.
Ich weiß, was du meinst, ja. Das ist, ja, wie gesagt, das ist irgendwie so ja, ich bin noch nicht so, es klappt dann nicht so ganz. Ihr merkt es ja irgendwie, dass wir auch so das Gefühl haben, so dass die Idee schon irgendwie auch ein bisschen erkennbar ist, aber nicht, wo wir so sagen, wow, das ist jetzt das, was alle Teams vor große Probleme einfach stellt. Ich meine, er hat jetzt auch, wie gesagt, eine ganze Vorbereitung mal Zeit gehabt, den Kader noch mal ein bisschen verändert, auch ein bisschen zu seinen Wünschen, hat vielleicht auch ein bisschen mehr jetzt Qualität auf der rückraumrechten Position, als vielleicht das noch im Vorjahr der Fall gewesen ist. Aber ja, so richtig in Punkte umschlagen tut das aktuell noch nicht. Das muss man einfach so klar anerkennen. Ich meine, klar, international läuft das auf jeden Fall, aber in der Bundesliga jetzt schon mit 5 Minuspunkten, das wird müssen wieder einen ordentlichen Schlusssport hinspielen, müssen eigentlich euch Gas geben, wenn sie da wirklich dann oben dran bleiben wollen, wenn sie Champions League erreichen wollen, weil klar, natürlich die Liga ist eng oder so, aber jetzt schon 5 Minuspunkte zu haben nach 8 Spielen, das ist eigentlich für die Ansprüche der Flensburger deutlich zu wenig.
Definitiv. Auf der anderen Seite lehne ich mich mal etwas weiter aus dem Fenster und würde sagen, dieses Jahr wird die Bundesliga mit 10 Minuspunkten gewonnen.
Boah, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber ja, ich glaube auch schon, dass 10 Minuspunkte wahrscheinlich schon noch dazukommen werden. Ich meine, wenn wir jetzt schon drauf schauen, die anderen Top-Teams da oben, ist das wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch, was du da gerade von dir gibst. Lass uns vielleicht auf dieses beste Top-Team bisher schauen, den SC Magdeburg. Wie gesagt, auch nicht ganz fehlerfrei, gerade international läuft es überhaupt nicht so richtig bei ihnen. Zumindest in der Bundesliga sind sie jetzt mit 2 Minuspunkten noch halbwegs im Soll, würde ich mal sagen, Robin.
Es ist in der Bundesliga bisher eine sehr starke Saison. Diese Niederlage gegen Kiel, die einzige bisher in eigener Halle mit 5 Toren, wundert schon ein bisschen, weil das waren in den letzten Jahren, in den letzten 2-3 Jahren eigentlich die Spiele, wo der SC Magdeburg immer wirklich noch mal krasser on point da war und diesen Killerinstinkt gezeigt hat. Und da sind wir schon bei dem Punkt. Dieser Killerinstinkt, der ist meiner Meinung nach dem SCM so ein kleines bisschen abhanden gekommen. Gerade in der Champions League sieht man das. Das sind diese Spiele, wo es wirklich um die Wurst geht, wo eigentlich, ja, das war das Paradestück der Magdeburger in den letzten Jahren. Man war immer on point genau da und hatte diese Giftigkeit, diesen unbedingten Siegeswillen. Und der fehlt so ein kleines bisschen. Und das nur an Felix Klaas Abwesenheit, Verletzung klar festzumachen, ja, weiß ich nicht, das reicht mir nicht ein bisschen und das reicht mir nicht ganz. Deswegen würde ich sagen, bei Magdeburg ist einfach irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen, dass sie satt sind. Ich glaube nicht, dass das sein kann mit einem Trainer wie Bennett Wiegert. Der würde sowas niemals zulassen, glaube ich.
Definitiv nicht.
Aber wir reden von 2 Verlustpunkten, ne? Ein Spiel weniger. Das kann ganz schnell gehen, dann steht Magdeburg auch wieder an der Tabellenspitze. Und dann sind sie wieder das Nonplusultra, beziehungsweise die Mannschaft, die zu schlagen ist. Und selbst in der Champions League sehe ich sie noch nicht ganz abgemeldet. Aber nichtsdestotrotz müssen wir festhalten, definitiv, es ist nicht mehr der SCM, den wir aus den letzten 2 Jahren kennen.
Ja, bin ich auch irgendwie so dabei. Klar, sie spielen immer noch gut, das möchte ich auch gar nicht bestreiten und so. Und ich finde auch Philipp Weber spielt echt gut, muss ich sagen. Also ich bin positiv überrascht, wie er doch jetzt auch eine gute Rolle da spielt. 31 Tore in 6 Spielen, eine gute Quote, finde ich auch. Also von daher, ist das sehr positiv auf jeden Fall. Für ihn hat sich das mit Sicherheit auch verdient, aber ich bin auch bei dir. So richtig geklappt hat es noch nicht. Manuel Zehnder ist bisher auch noch so gar kein Faktor in dieser Mannschaft. Also hatte ich auch mehr eigentlich erwartet, dass er dadurch mehr eine Entlastung sein kann im Rückraum, aber bisher stimmt es noch so gar nicht, habe ich irgendwie das Gefühl, das ist noch gar nicht reingekommen. Ja, weiß nicht. Irgendwie so Magdeburg, klar, die sind wieder gut und so weiter und so fort, aber man hat jetzt nicht so den Eindruck, dass sie so dominant sind wie in den letzten 2 Jahren. Da bin ich einfach absolut bei dir. Das ist schon immer noch sehr gut, auf gar keinen Fall, aber vielleicht nicht mehr diese brutale Dominanz und vor allem diese Abgezocktheit wird auch in diesen Schlussminuten. Das habe ich gerade im Champions League gesehen, dass sie doch schon einige überraschende Fehler noch gemacht haben. Und das kannte man einfach jetzt so nicht von den Magdeburgern. Ja.
In der Champions League, das ist heftig, ey. Die sind auf Rang 7 von 8 Teams in der Gruppe B dort, ne? Haben 4 Niederlagen schon kassiert. Ich glaube, 4 Niederlagen hat der SCM in den letzten 2 Saisons in der Champions League insgesamt kassiert, wenn du es mal zusammenzählst. Also korrigier mich oder lass es 5 sein oder so, aber das ist schon gerade auf diesem absoluten Top-Niveau scheint irgendwie so ein bisschen der letzte Schritt da zu fehlen. Was natürlich auch damit einhergehen kann, dass die Bundesliga, wie ich finde, zu dieser Saison auch noch mal heftiger geworden ist, was die Spiele angeht. Also was den Einsatz, du musst noch mehr um diese 2 Punkte in jedem Spiel kämpfen. Ne? Wir freuen uns darüber, dass das oben so spannend ist, dass wir hier nach 8 Spieltagen auf diese Tabelle blicken können. Das fordert aber dann seinen Tribut bei den deutschen Teams in der Champions League. In der Europa League nicht. Da ist der Qualitätsunterschied dann doch noch recht hoch, aber gegen Teams wie Barcelona, Aalborg, Kielce, Nantes, da tut sich dann selbst der SCM schwer, der nicht die volle Mannschaft, die volle Breite des Kaders zur Verfügung hat und eben auch, muss dann die Frage gestellt werden, du hast ihn schon erwähnt, Manuel Zehnder, ist der ein Spieler auf absolutem Welttop-Niveau? Ne, seine Performance für Eisenach in allen Ehren in der letzten Saison, seine Leistungen im Schweizer Nationalteam auch, aber bisher bleibt er dieses absolute Weltklasse-Niveau schuldig, in meinen Augen.
Ja, bin ich bei dir. Also wie gesagt, du hast gar nicht böse gemeint, aber er ist halt noch nicht dieser vielleicht Difference-Maker, wo wir gedacht haben, als er rübergeht, wow, jetzt werden die noch mal besser. Das ist bisher einfach noch nicht so zu sehen, wie er letzte Saison gespielt hat. Klar, das braucht natürlich ein bisschen Zeit, er hatte keine Vorbereitung, dürfen wir nicht vergessen und auch natürlich aufgrund dieser ganzen Geschichte rund um sein Ende und sein Aus in Erlangen hat ihn ja auch nicht so richtig trainieren lassen mit der Mannschaft. Also von daher kann das vielleicht noch kommen, dann vielleicht auch dann eher so in Richtung Rückrunde vielleicht noch, aber es ist noch nicht so dominant vom SC Magdeburg, aber wie gesagt, man steht trotzdem immer noch sehr, sehr gut da. Ich habe übrigens gerade geschaut, sie hatten letzte Saison im gesamten Champions League-Jahr 5 Niederlagen. Ja. 2 davon beim Champions League Final 4, 2 in der Gruppenphase. Eins dieses Viertelfinale, diese verrückte Viertelfinale-Begegnung mit Kielce. Also von daher, was soll man sagen? Also das ist schon sehr, sehr verwunderlich, dass sie dieses Jahr schon 4 sind. Also von daher, da müsste ich jetzt mächtig strecken, dass sie da unten noch rauskommen und eine ersten 2 Plätze belegen. Das wird eine riesengroße Herausforderung werden, auch für Bennett Wiegert. Aber wir kennen ihn und wir wissen, dass er mit Sicherheit Lösungen dafür finden wird. Wir machen jetzt kurze Pause und schauen dann gleich natürlich auch auf die Konkurrenz aus Kiel und natürlich auch aus Berlin. Aber dazu euch mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind wieder zurück hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen, wie angekündigt, jetzt den Blick werfen natürlich auch auf die anderen zwei Teams aus dem Top 4 und wollen halt erstmal den Blick werfen auf die Füchse Berlin, die ja auf Platz 4 stehen mit 2 Minuspunkten mehr als die Magdeburger, aber schon ein Spiel mehr. Robin, wie ist bisher so dein Fazit zu den Füchsen? Ne? Haben ja schon 2 Niederlagen kassiert in Melsung, haben sie verloren und auch bei Hannover, also bei den beiden Teams, die aktuell vor ihnen stehen. Ja, gerne einfach mal dein Feedback.
Ja, du, also die Berliner haben meiner Meinung nach den Kader jetzt nicht wirklich stark aufpoliert, ne? und aufbereitet. Dann kam diese Hiobsbotschaft mit dem, also was heißt Hiobsbotschaft? Es war irgendwie so ein schleichender Prozess und ein bisschen absehbar, aber es hat, glaube ich, in Berlin schon auch nochmal für, ja, lange Gesichter und vor allen Dingen ein bisschen Überraschung gesorgt, dass Paul Drucks dann doch so tatsächlich seine Karriere beenden muss. Und wirklich alles, also wirklich alles hängt ja an Matthias Gitzel und Lasse Andersson. Und alles auf diese beiden Spieler zu setzen, macht dir in der Doppelbelastung mit der Champions League. Die Champions League spielen sie halt diese Saison das erste Mal seit längerer Zeit wieder. Macht dich jetzt auch nicht, macht Spieler wie Gitzel und Andersson jetzt auch nicht frischer, sage ich mal. Und die beiden Niederlagen gegen die Top-Teams da oben mit drin, eben Hannover und Melsungen, sprechen eben genau diese Sprache, dass es da dann gerade in der Bundesliga im dauerhaften Abnutzungskampf irgendwie auch mal, dass das auch mal Tribut zollt. In der Champions League haben sie sich meiner Meinung nach gut präsentiert, so, ne? Also die Niederlage gegen Paris jetzt zuletzt, die war unglücklich. Das war ein komplett beklopptes Handballspiel übrigens, ne? Also ja. Gratulation jedem, der sich das angeguckt hat. 78 Hütten, 38-40 geht das Spiel aus. Da wurde gar nicht verteidigt. Nur um das mal so kurz zusammenzufassen. Also da hatten wir mehr als jede Minute 1, noch was Tore. Das ist einfach, das war komplett irre. Aber ansonsten haben sie die Rückkehr auf die Champions League Bühne meiner Meinung nach relativ gut gemeistert bisher und stehen nicht schlecht da in meinen Augen mit 6 Punkten.
Finde ich auch. Also das ist vollkommen in Ordnung in der Gruppe. Klar, natürlich, wenn du schaust, dass Dynamo Bukarest vor dir ist, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich finde sowieso Sporting Lissabon ist in der Gruppe für mich die Überraschung bisher der Champions League Saison. Also die spielen richtig, richtig gut. Hätte ich nicht so erwartet.
Ich weiß jetzt nicht, irre, was die Robin spielen. Also vollkommen in Ordnung. Lissabon spielt unglaublichen Ball und ja, da hat niemand mit gerechnet so, ne? Aber ich glaube, die Berliner werden auch wieder eine gute Saison hinlegen, weil zum Beispiel dann gegen die Rhein-Neckar-Löwen haben sie sich wieder stark gezeigt und ja, Melsungen, Hannover sehen wir gerade, dass man gegen die verlieren kann einfach.
Ja, es ist so. Also von daher, ja, man merkt schon, ist noch nicht so ganz Panikmodus in Berlin, natürlich klar, 4 Minuspunkte sind natürlich mit Blick auf die Tabelle natürlich alles andere als schön, aber ich finde, sie machen es dafür trotzdem noch gut. Also Andersson und Gitze sind weiterhin auf einem hohen Niveau, tragen die Mannschaft. Und für mich so ein bisschen die Überraschung dieses Teams ist eigentlich Tim Freihöfer, der das überragend gut macht, nachdem ja auch wieder die Verletzung dazugekommen ist auf der Linksaußenposition von Jerry Tolbring, der wieder ausfällt. Also klasse, was er spielt. Muss ich einfach sagen. Es macht ganz, ganz viel Spaß und wer weiß, ob da nicht bald mal eine Nominierung für die Nationalmannschaft kommt.
Ja, hätte man ja fast jetzt schon mit rechnen können, aber wenn er das so weiterhält, dann ist er ein Kandidat auf jeden Fall für den Januar. Und ich bin gespannt, was jetzt am Sonntag dabei rauskommt. Absolutes Topspiel natürlich, ne? Die Füchse empfangen die Kieler in Berlin und ja, absolute Empfehlung, sich das natürlich anzuschauen. Ich glaube sogar, dass es im Free-TV gezeigt wird, meine ich heute nochmal mitbekommen zu haben. Und ja, das ist natürlich auch wieder eine Standortbestimmung, weil die beiden Teams stehen beide mit 12-4 da. Und ja, wer das gewinnt, der steht dann der bleibt bei den 4, beziehungsweise wer es verliert, hat dann seine 6, Minuspunkte und ja, landet mit diesen 6 Minuspunkten einfach im Mittelfeld der Tabelle. So wie die aktuelle Konstellation dort aussieht. Und relativ früh jetzt am neunten Spieltag schon ein richtungsweisendes Spiel.
Auf jeden Fall. Und da können wir auch eigentlich perfekt rübergehen, auch zu den Kielern, die ja mit der Niederlage in Mannheim gestartet sind, sich seither aber, ich finde, relativ gut eigentlich gefangen haben. Klar, die Niederlage daheim gegen Melsung schmerzt mit Sicherheit, aber ich finde, sie sind ganz, ganz gut eigentlich, vielleicht nicht so super souverän in gewissen Situationen, das muss man vielleicht auch anerkennen, aber man muss einfach sagen, dass Emil Madsen komplett eingeschlagen hat. Also, was der schon spielt in diesem Jahr, ist wow. Also, da haben sie wirklich einen absoluten Glücksgriff gemacht.
Ah, okay, ja. Ja, genau. Emil Madsen ist natürlich beim THW Kiel eingeschlagen wie eine Bombe. Und in Kombination mit Andreas Wolf sehe ich die beiden, also sehe ich Kiel mit dem besten Neuzugangsgespann in der ganzen Bundesliga. Das ist irre gut, weißt du? Emil Madsen einfach bei 56 Toren. Andreas Wolf, großartige Quote hinten im Tor. Nach dem Auftakt gegen die Rhein-Neckar-Löwen, dieser Niederlage, dachte ich, vielleicht ist der THW doch noch nicht so weit im Umbruchsprozess, in dieser Neufindung, wie ich dachte. Aber ich finde, sie haben sich echt gut stabilisiert. Und ja, mal vorausschauend würde ich sagen, Kiel wird ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden. Aufgrund der Erfahrung, die im Kader steckt und aufgrund dessen, wie die beiden Neuzugänge, gerade Madsen und Wolf, eingeschlagen haben. Diese Präsenz von Andy Wolf im Tor darf man echt nicht unterschätzen. Und ja, wenn wir von der Bundesliga weggehen und auf die Europa League schauen, da haben sich die Kieler natürlich komplett schadlos präsentiert. Ne? Haben jetzt natürlich auch eine Gruppe. Du kannst in dieser Gruppenphase in der Europa League, ist der THW Kiel natürlich die favorisierte Mannschaft überhaupt. Aber du musst es halt auch erstmal diese Favoritenrolle annehmen und sie so souverän runterspielen. Und ich glaube, dass für den THW Kiel diese Saison einiges drin ist. Also was Titel angeht, ne, weil der einfachste Weg zum Titel fast führt über diese Europa League fast schon, würde ich mal behaupten. Und wenn wir uns die letzten Jahre angucken, sehen wir, dass deutsche Teams da relativ gut mitmischen. Und ich habe Bock auf die Kieler. Also ich glaube, dass wir von denen einiges erwarten können diese Saison noch.
Das glaube ich mit Sicherheit auch. Also wie gesagt, das ist mit Sicherheit sehr positiv. Muss man mal gucken, dass sie sich ein bisschen halt, glaube ich, einspielen, glaube ich, noch, dass es dann noch ein bisschen besser so von den Abläufen her ist. Aber bisher macht das auf jeden Fall doch einiges an Spaß, dazu zu schauen, wie sie sich präsentieren, wie sie spielen. Also von daher, ja, ist das schon auch auf jeden Fall etwas, was Spaß macht, wo man auch sieht, okay, hey, diese zwei von dir angesprochenen Neuzugänge helfen der Mannschaft doch enorm, weil es einfach die beiden Schwachstellen im vergangenen Jahr gewesen sind, wo sie ja einfach nicht so gut aufgestellt waren. Und das ist bisher jetzt ja, gut gelöst worden. Bisher kriegen sie es relativ gut hin, um diese Schwachstellen jetzt endgültig auszumerzen und wieder hinzubekommen. Robert, lass uns weiterschauen auf die Rhein-Neckar-Löwen. Wir hatten sie ja gerade schon erwähnt gehabt, dass sie gewonnen haben, waren gut reingekommen. Eher aber ähnlich wie Leipzig ist jetzt so ein bisschen der Motor in Stocken geraten. Ne? Rhein-Neckar-Löwen 10-6 Punkte, Leipzig 8-8. Auch da glaube ich, da ist man vielleicht nicht so 100% zufrieden, auch wenn man immerhin noch dran ist, aber da waren die Leistungen doch ein bisschen schwankend.
Ja gut, bei den Rhein-Neckar-Löwen dürfen wir nicht vergessen, ne? Juri Knorr Verletzung ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Forstel Scheffert fällt aktuell auch noch aus. Ivan Martinovic muss die Mitte spielen, also muss Mittelmann spielen, das Spiel in die Hand nehmen. Das ist, also du nimmst dir ja mit Ivan Martinovic auf der Mitte, nimmst du dir ja locker 8 bis 10 Tore von ihm von halb rechts, die er in den ersten Spielen geworfen hat. Also hättest du mich nach 5 Spieltagen gefragt oder nach 4 Spieltagen, hätte ich gesagt, Martinovic zu den Rhein-Neckar-Löwen, sensationeller Neuzugang, großartig. Was der da reingeschweißt hat, ist ja unglaublich. Dieser Heimsieg zum Beispiel gegen seine alte Mannschaft, gegen die Melsunger, das war ja irre. Also da hat er ja ganz groß aufgespielt und davor auch ein Ding, also wirklich, da hätte ich gesagt, die sind vorne mit dabei, gut, aber dann diese Verletzung von Juri Knorr, dann Forstel Scheffert auch wieder raus, ne, über dessen Verletzungsanfälligkeit könnte man mal diskutieren so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, der ist halt Dauerpatient gefühlt, ja, aber die Rhein-Neckar-Löwen, wenn da das Krankenlager sich wieder lichtet, dann werden die auch wieder für Furore sorgen, glaube ich, und gerade auch im Meisterschaftskampf wahrscheinlich noch nicht mitmischen, aber bestimmt ein Zünglein an der Waage spielen können hinten raus. Gerade dann, ne, wenn wir, wie gesagt, im Februar ankommen und da dann gegebenenfalls alle wieder auf der Platte stehen.
Ja, du ausschließt mich auf gar keinen Fall, ne? Also das ist mit Sicherheit erstmal mal schauen, ja, wie lange beide Ausfall hoffentlich gerade Juri Knorr, das muss natürlich auf jeden Fall wieder fit werden fürs Großturnier, weil dann würde doch eine große Lücke bei der deutschen Mannschaft entstehen, die man nicht mal einfach so auffangen kann. Dafür ist einfach Juri Knorr zu wichtig im deutschen Nationalteam. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie jetzt ohne ihn auskommen werden während der Nationalmannschaftsfenster, jetzt bei der EM-Qualifikation nächste Woche. Müssen wir mal genau drauf schauen, aber wird mit Sicherheit auf jeden Fall so ein erster Stresstest werden für die Gislason-Mannschaft, wie sie sich präsentieren. Aber ja, also wie gesagt, auch, ich habe das Spiel gegen Erlangen war das, was ich so total brutal fand, wo da wirklich so, das war wirklich so ein buntes Scheibenschießen irgendwie. Ich hatte überrascht, wie gut Erlangen mithalten konnte. Am Ende sind sie ein bisschen hinten abgefallen, aber also da sieht man auch schon, wenn die Offensive der Mannheimer so ins Rollen kommt, dann ist sie echt brutal schwer zu stoppen. Das muss man einfach sagen. Also wenn da alle fit sind, werden da, glaube ich, noch viele Teams sehr große Probleme mitbekommen.
Ja, das erinnert mich an letzte Saison. Ne? Da haben die Rhein-Neckar-Löwen auch teilweise Offensivspektakel abgebrannt, die ihresgleichen gesucht haben. Also so High-Scoring-Games wie jetzt gegen Erlangen, ne? Auch 71 Tore wieder gefallen dort. Ja, ich habe Bock auf Rhein-Neckar-Löwen-Hurra-Handball, wenn da alle fit sind. Also das macht doch schon immer Spaß, auch zuzugucken, finde ich.
Ja, das ist so. Das ist wirklich so ein bisschen so Hurra-Handball. Ich glaube, dass du das umschreibst ganz gut. Mit Sicherheit nicht immer ganz einfach, aber es ist auf jeden Fall spannend zuzuschauen als neutraler Fan, sage ich es mal so. Als Rhein-Neckar-Löwen-Fan, ich glaube, da raufen sich die einen oder anderen doch schon manchmal sehr, sehr die Haare, sage ich es jetzt mal so. Und fühlen sich da etwas ruhigere Spiele wünschen, glaube ich. Auf jeden Fall. Genau, dann will ich jetzt einfach mal die nächste Pause und kommen dann gleich zurück und schauen noch auf ein paar andere Teams, auf ein paar Enttäuschungen, möchte ich, glaube ich, ganz ehrlich auch so betitulieren, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind zurück und schauen weiter natürlich auf die Teams aus der Bundesliga und wollen vielleicht mal so das Aktuellste von den Ergebnissen mit reinnehmen in unsere Analyse, in unsere Aufnahme, denn Montag hat ja Frisch auf Göpping mit 25-35 in Eisenach verloren. Robin, war eine ordentliche Klatsche. Göpping jetzt damit 4-12 Punkte, stehen ganz tief unten drin, zwar aktuell nur 13. aufgrund des guten, noch verhältnismäßig gutes Torverhältnis, aber ein Auftritt, der alles andere als gut war.
Das war ein katastrophaler Auftritt und da lasse ich auch nicht gelten, dass in Eisenach man sich immer schwer tut. Man lässt sich in Eisenach als Mannschaft, die das Mittelfeld anpeilen möchte und endlich mal nichts mit den unteren Tabellenrängen zu tun hat, lässt man sich nicht von Eisenach mit 10 Toren abschießen. Ganz ehrlich, also das ist einfach eine Performance, die geht so nicht, ne? Und ja, einfach keine Torwartleistung gehabt. Das zieht sich die ganze Saison schon durch. Ivanisevic von Gummersbach gekommen. Einfach kein Faktor in meinen Augen. Und gerade auch ja Leistungsträger, von denen man erwartet, dass sie in die Bresche springen. Marcel Schiller, Oskar Sunnefeld mit extrem, hat es bei Kiel versucht, bei Leipzig hat es nicht geklappt. So, also irgendwie reicht es nicht. David Schmidt mit unterirdischen Quoten einfach weiterhin. Ja, das ist heftig, was Göppingen bietet, finde ich. Und dass sie dann so abgeschossen werden von Eisenach, hätte ich nicht erwartet. Aber Eisenach einfach auch mit einem krass guten Saisonstart, ne? Muss man sagen. 6 Punkte nach 8 Spielen, das hätten sie, glaube ich, so unterschrieben, die Eisenacher auch. Und Göppingen hatte sich das anders vorgestellt.
Ja, definitiv. Also das glaube ich auch, dass sie sich das vorstellen. Ich finde vor allen Dingen Spikic im Tor von Eisenach, der ist richtig gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich Silvio Hanefelder die Show stehlt ein bisschen. Ne? Also muss man ja ganz ehrlich sagen, er ist der Tote, über den allen Eisenach reden.
Also. Absolut, absolut. Ne? 68 Paraden, damit ist er gerade mal 20 Paraden short von Andreas Wolf. Zeigt sich da echt in einer guten Form. Und Marco Krigic auf der anderen Seite, beziehungsweise vorne im Angriff, auch diesen Rückenwind mitgenommen. Zwar nicht ganz so wie Rinas Uschins, ist natürlich auch noch nicht so weit wie Rinas Uschins, aber Marco Krigic hat natürlich auch diese Olympischen Spiele haben dem Jungen gut getan. Und der geht da jetzt als Führungsspieler aber sowas von voran und nimmt das Ding in die Hand, weil der hat zu seinen 57 Toren, die er bis jetzt gemacht hat, einfach auch noch 25 Assists da drauf. Und der Bengel ist Anfang 20, ne? Also das ist schon stark, was da in Eisenach gespielt wird und wie die sich auch jetzt in dieser Saison wieder präsentieren. Die sind mal sowas von zurück in der Bundesliga. Und die Göppinger haben es definitiv zu spüren bekommen.
Ja, absolut. Also, wie gesagt, Eisenach wieder haben sich da richtig, richtig gut reingefightet, hat ein bisschen gedraucht, bis sie reingekommen sind, aber man merkt jetzt so wirklich, dass sie von Spiel zu Spiel einfach besser werden. Ne? Also die Niederlage gegen Bietigheim hat mit Sicherheit wehgetan, aber sie haben da echt gut mitgehalten. Ne? Knapp nur mit 2 Toren in Hannover verloren. Der klare Sieg gegen Wetzlar, also das. Die Mannschaft wieder weg, wieder zusammen. Also Mischa Kaufmann hat das auch sehr gut verkraften können, dass jetzt kein Michael Zehner mehr in seiner Mannschaft ist oder Manuel Zehner, so ist richtig, sondern das ist wirklich richtig stark. Auch Philipp Wisterop mit 30 Tore. Also so gut fand ich den bei Balling jetzt nicht, dass der da jetzt nach 7 Spielen 30 Hütten auf dem Konto hat. Aber man merkt es einfach wieder, der Kaufmann, der ist wirklich ein Künstler und formt da immer wieder Truppen zusammen, die einfach unangenehm zu spielen sind. Und ja, das führt dann auch immer zu Erfolgen. Und wenn wir gerade auch Wetzlar angesprochen haben, Robin, auch da, man steht unten drinne wieder einmal. Und auch da muss ich sagen, ich sehe so keinen großen Entwicklungsschritt bei dieser Mannschaft. Also klar, das sind junge Spieler mit dabei. Und das ist auch mit Sicherheit auch klar, dass man sich auch erst finden muss. Aber ja, was soll ich sagen? Es ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes da in Wetzlar.
Nee, man hat sich sicherlich, glaube ich, mehr erwartet von Dominik Mappes als Neuzugang. Der ja gerade beim VfL Gummersbach in der vergangenen Saison schon auch wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Und da hatte man, glaube ich, mehr erhofft. Der ist noch nicht ganz so in Wetzlar angekommen. Und ja, es ist einfach, ne, die Qualität nimmt zu, wie wir es in Eisenach sehen. Da werden Entwicklungsschritte gemacht. Da kommt eine Spielidee. Du hast es genannt von Micha Kaufmann schon auf. Da wird ein Team geformt und da hinkt dann Wetzlar schon irgendwie ein bisschen hinterher und ruht sich vielleicht auch einfach ein bisschen auf den Leistungen und den starken Leistungen des letzten Jahrzehnts. So weit will ich gar nicht zurückgehen, aber man war eigentlich immer solide im Mittelfeld, konnte immer hier und da mal wen ärgern, aber irgendwie ist da kein Entwicklungsschritt zu sehen. Ne? Und da sehe ich irgendwie Göppingen, Wetzlar, Stuttgart und Erlangen als genau diese 4 Teams, bei denen das zu beobachten ist. Ne? Das, was da jetzt stattfindet und die Tabellenposition und die Punkteanzahl, die wir da jetzt beobachten, das ist so ein schleichender Prozess der letzten Jahre. Ne? Gut, Erlangen, Stuttgart immer irgendwie die letzten Jahre immer schon gegen den Abstieg gekämpft, aber Wetzlar und Göppingen, die geraten da mehr und mehr auch in diesen Sog rein, in meinen Augen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und bei Stuttgart kommt mir noch hinzu, wenn wir die auch über die sprechen wollen, dass die unheimlich Verletzungspech mal wieder haben. Also auch da ist schon auf Rückraum links wieder verletzt. Max Häfner ist auch wieder verletzt. Trochan Vistius ist verletzt. Also da kommt das natürlich auch noch mit dazu, dass du dann eine junge Mannschaft hast, wo du dann wichtige Leistungsträger dann ausfallen, wo dann Leute in die Bresche springen müssen, die da eigentlich jetzt noch nicht so vorgesehen sind, dass sie diese Rolle schon so früh einnehmen. Und ich denke mal, bei Potsdam, wenn wir auf die schauen, da sieht man einfach, dass die Entscheidung, Kutagic zu holen und so mit das Risiko einzugehen, dass er keine Vorbereitung hat, dass das der Mannschaft einfach wehtut, weil sie ist nicht eingespielt, es läuft gar nichts zusammen, offensiv ist das wirklich schwach, muss ich sagen. Also da sehe ich nichts, was mich wirklich als Bundesliga-Gegner da irgendwie vor große Sorgen stellen sollte. Also das ist wirklich, noch so ein bisschen so Learn on the Fly, so ein bisschen so ein Kennenlernen, habe ich den Eindruck irgendwie.
Ja, absolut. Also diese Saisonvorbereitung, die kannst du ja nicht Saisonvorbereitung nennen, so, ne? Nee. Also das ist einfach schade so, ne? Da sind junge Spieler dabei, die sich in der Bundesliga beweisen wollen. Da hätte man sicherlich irgendwie ein bisschen anders agieren können, aber weiß ich nicht. Ich drücke ihnen die Daumen, dass sie vielleicht irgendwie noch 1-2 Erfolgserlebnisse zumindest mal feiern. Aber für mich ganz klar Absteiger Nummer 1.
Da wird sich
nicht mehr so viel tun, als dass sie da nochmal rauskommen, in meinen Augen.
Nee, zumal ja auch die ganze Philosophie ist, auf junge Spieler zu setzen. So. Und deswegen glaube ich ja nicht, dass sie da irgendwie noch eine Hauruck-Aktion irgendwie Transfer starten, sondern dass man das auch schon bewusst macht und da sagt, okay, gut, dann steigen wir dann lieber ab, weil man einfach eine klare Philosophie hat, ist auch gut. Ist mir sicher aber auch für die jungen Spieler auch wichtig, dass man auch dann lernt, auch mit negativen Rückschlägen umzugehen und daraus positive Dinge zu sehen, sich weiterzuentwickeln. Klar, das ist mit Siegen mit sich ein bisschen einfacher, weil man da mehr Selbstvertrauen hat, aber man lernt ja meistens aus Niederlagen mehr als aus Erfolgen. Deswegen muss man mal gucken, wie man da irgendwie das hinbekommt, wie ruhig man auch in Potsdam sein wird mit Emil Kurtagic, weil wie gesagt, das ist bisher nicht sonderlich viel, was ihm da große Argumente gibt. Aber klar, natürlich mal eine Situation, wo man sich selbst reingebracht aus Potsdamer Sicht. Also von daher muss man da dann auch, glaube ich, selbst ein bisschen an die eigene Nase fassen, würde ich es jetzt mal sagen.
Ja, also ich denke, sie werden noch den einen oder anderen Punkt holen, weil wenn wir uns die Ergebnisse so anschauen, ne, sie haben nur mit 2 gegen Gummersbach verloren zu Hause. Da haben sie ein gutes Spiel abgeliefert. Gerade das Spiel gegen Hamburg war auch wirklich stark. Also da, ja, hätte ich gedacht, da hätten sie einen Punkt definitiv verdient gehabt. Das verlieren sie dann knapp 30-31. Aber sie haben natürlich auch irgendwie dann in Erlangen 19 Tore geworfen. Ne? Du hast ja die Offensive schon angesprochen. Also gegen den Konkurrenten um den Abstieg dann 19 Tore zu werfen, das würde, also ich möchte Erlangen und Potsdam nicht zu nahe treten, aber das war mit Abstand das schlechteste Spiel diese Saison. Es war Abstiegskampf pur.
Möchte gar nicht groß widersprechen.
Ja.
Ja, war auf jeden Fall nicht schön anzuschauen, aber vielleicht lernt man daraus und vielleicht wird es noch besser werden. Und dann schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Wir haben schon gesagt, diese Woche ist nochmal volles Programm und dann nächste Woche Nationalmannschaft. Also von da, wir werden natürlich auch genau drauf schauen, wie es laufen wird für die Teams, für die deutschen Teams, international, national und natürlich dann auch mit dem Blick werfen auf die Nationalmannschaft. Aber wir hoffen jetzt wieder, dass wir erstmal wieder ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinbekommen. Wie gesagt, seht uns ein bisschen nach. Wir versuchen unser Bestes und versuchen auch mal unser Team zu erweitern. Also wenn ihr Interesse vielleicht selbst habt, könnt ihr euch auch gerne melden bei uns. Facebook, Twitter, Instagram, habt die Möglichkeit, uns zu schreiben. Mit dem Handle Anno findet ihr uns dort jeweils. Und gebt uns gerne Rezensionen, gebt uns gerne Feedback, schreibt uns. Und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Anwurf Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.